Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Sammelt euch Schätze im Himmel mit Glaube und Herz. Das ist heute unser Thema aus der Bergpredigt, Kapitel 6, die Verse 19 bis 34. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wenn man sich das anguckt, was der Herr Jesus hier lehrt, dann hat man hier vier Kerngedanken. Das große Thema ist Schätze sammeln. Sammelt euch Schätze im Himmel. Also Jesus sagt, Schätze sammeln ist ja sowas wie Vorsorge treffen. Steht man in Sprüchen, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Und wie halt diese Tierwelt Vorsorge trifft für später. Also es geht nicht darum, so wie ein Hippie zu leben und sich den Kopf nicht zu zerbrechen, was später geschieht, sondern jeder Mensch, jeder Gläubige soll Vorsorge treffen. Er soll zu der Zeit, wo er kann, das, was Gott ihm gibt, so einsetzen, dass er einen Schatz hat, wenn eine Zeit kommt, wo er halt das nicht hat, dass er das hat, zum Leben. Und warum soll man das machen, so wie Jesus uns hier anhält, das zu tun? Man soll Schätze sammeln im Himmel. Erstens, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Zweitens, denn dein lauteres Auge macht deinen ganzen Leib Licht. Drittens, denn du liebst den Herrn und dienst ihm allein. Und du vertraust ihm, suchst sein Reich, seine Gerechtigkeit. Das sind die vier Gedanken, die Jesus entfaltet und über dem großen Titel trefft Vorsorge. Trefft die Vorsorge so, dass sie schlau ist. Investiert nicht dort, wo ihr keine Sicherheiten habt, sondern das verlieren könntet. Investiert dort und trefft dort die Vorsorge, die praktisch absolut 100% zuverlässig ist. Schauen wir uns die einzelnen Sachen an. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also es geht Jesus darum, dass er die Gläubigen ermutigt, dass sie Vorsorge treffen, Schätze sammeln, Vorräte anhäufen, aber halt dort, wo sie sicher sind. Wenn man ihn fragen würde, wie mache ich das denn jetzt, wie sammle ich Schätze im Himmel? Da haben wir gerade die Schriftlesung gehört, dieser junge Mann, der kommt, der Bill Gates von damals, der Mann war steinreich, der hatte enorm viele Güter und er war ein ganz frommer, orthodoxer Jude. Er war ein junger Mann und steinreich. Und als der Jesus fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu ererben, die Frage war gut, er kommt auch zum richtigen Mann, fragt Jesus zuerst nach den Geboten. Und dann sagt er, das habe ich alles gehalten von klein auf, von Kind auf an. Und viele würden jetzt sagen, das stimmt doch gar nicht, wir sind alle Sünder und so weiter und so fort. Und in Markus, wenn man das in Markus liest, da steht, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das heißt, Jesus war gar nicht in der Stimmung, ihm das jetzt unter die Nase zu binden, du hast dort gesündigt und dort gesündigt. Er sah ihn an und nahm ihn ernst und er machte ihm ein Riesenangebot. Er machte ihm ein Riesenangebot. Jesus sagte dem reichen Jüngling in Matthäus 19, 21, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkauf, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das Angebot, das er ihm macht, ist, dass er sein jetziges Leben verlässt, mit all dem Besitz, dass er das weggibt, dass er das verkauft und den Erlös den Armen gibt, dann hat er einen Schatz im Himmel und dann komm, folge mir nach. Stellen wir uns mal nur kurz vor, er hätte das gemacht. Dieser reiche Jüngling, bin ich 100% überzeugt, der wäre nicht namenlos geblieben. Wir kennen verschiedene Glaubenshelden im Neuen Testament, die Liste kennt ihr selber, die Apostel und nachher Paulus und so weiter und so fort. Der Mann wäre bekannt, er ist jetzt unbekannt. Es war irgendein steinreicher Jude, ein junger Mann im ersten Jahrhundert, der dem Messias, dem Erlöser der Welt begegnet ist und der stößt ihm die Tür auf und sagt, folg mir. Nicht jeder konnte einfach Jesus nachfolgen. Die Leute waren handverlesen. Natürlich, die Mengen, die Tausenden konnten ihm nachfolgen, aber jetzt, dass Jesus einen sagt, folge mir nach, ja, das war eine Berufung. Und er hat ihn angeguckt und er hat ihn geliebt. Der Mann konnte das Gesicht von Jesus sehen und er entschied sich dagegen. Ich habe das mal meinem Vater gesagt. Als ich noch als Kind zu Hause lebte, da hatten meine Eltern Probleme und Sorgen. Ich habe natürlich auch für sie gebetet und dann hat mein Vater mal so gesagt, und was so los ist. Und ich habe ihm dann den Rat gegeben, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann hat mein Vater gesagt, wenn ich das mache, dann sagen die Leute zu mir, Eddie, du Dover. Der hieß auch Eddie, ja, das habe ich von ihm geerbt. Und so war auch dieser reiche Jüngling, ja. Was er verstanden hat, war, geh hin, verkauf alles, was du hast, dann bist du pleite. Das ist das, was er gesagt hat. Und ich bin noch nicht blöd. Wenn er das gemacht hätte, auf wen hätte er sich dann verlassen müssen? Wer hätte ihm Essen, Trinken, Kleidung und Wohnung gegeben? Er hat praktisch gedacht, die Himmelsbank ist unzuverlässig. Jetzt guckt euch mal an, was die Himmelsbank für Zinsen gibt. Der Mann geht weg. Jesus äußert sich, wie wir gehört haben, darüber, wie schwierig es ist, für solche Kamele durchs Nadelöhr zu gehen. Und dann Petrus fragt Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Also Petrus war ja nicht so reich. Sie hatten ein Fischereiunternehmen. Sie haben aber auch einiges verlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen, auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Und die Parallele in Markus sagt, bei dem hundertfach empfangen, in dieser Welt mitten unter Verfolgung, die Himmelsbank zahlt es nicht im Himmel in der Ewigkeit aus, die Himmelsbank zahlt jetzt aus. Die Frage ist, ist sie zuverlässig? Und wie viel Prozent Zinsen sind das? Rechnet euch das mal aus, 100 Mal. Du gibst 1.000 Euro und kriegst wie viel? 100.000. Rechnet mal den Prozentsatz aus. Macht man natürlich nicht. Prozent ist ja von 100, 2, 3, 4, 5%. Wenn du irgendwo heute 5% Zinsen kriegst, das ist viel. Was zahlt die Himmelsbank aus? Petrus hat das gemacht. Kennt ihr Petrus? Ja. Jeder redet von Petrus heutzutage und von Andreas und Jakobus und Johannes, von den 12 Aposteln und von Barnabas und von Paulus. Hat sich das Leben gelohnt? Hat Gott sie versorgt? Ja. Sind sie am Ende teilweise als Märtyrer gestorben? Ja. Mitten unter Verfolgung. Du hast nicht die Sicherheit, die du menschlich haben willst, dass keiner dich umbringt, dass keiner dich bestiehlt und so weiter. Der Punkt ist also, man sammelt Schätze im Himmel, indem man das Geld investiert. Die Frage ist, glaubst du, dass Gott das sieht oder nicht? Glaubst du, dass die Einzahlung von 1.000 oder 5.000 Euro notiert ist und dass sie dir gut geschrieben ist und wenn du sie brauchst, dass du sie kriegst? Das ist der Punkt. Wenn du glaubst, dass die Himmelsbank zuverlässig ist, dann bist du eben nicht blöd, Eddie Dudova. Dann bist du blöd, wenn du bei einer Bank, die diese Zinsen zahlt, nicht einzahlst und zu einer Bank gehst, die im Crash untergeht. Das passiert manchmal, dass eine Bank im Crash untergeht. Und das passiert deswegen, weil Gott der Welt zeigen will, Leute, so sicher ist das nicht, wie ihr denkt. Also, du zahlst deswegen auf der Himmelsbank ein, weil dein Schatz eben da auch sein soll. Denn dein lauteres Auge macht dein Leib Licht. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Manche Leute fragen sich ja, wechselt er jetzt das Thema? Warum redet er jetzt vom Auge? Und das hängt mit dem Hebräischen zusammen. Man kann Menschen klassifizieren. Der Mann mit dem guten Auge ist freigebig und hilfsbereit. Der Mann mit dem bösen Auge ist habgierig und missgünstig. Ich möchte das anhand der Sprüche illustrieren, weil da hat man die Verse, die das deutlich machen. Sprüche 22,9. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Also wer guten Auges ist, also hast dein Auge und du siehst jemanden leiden. Du siehst jemanden, der arm ist und du weißt genau, der hat heute nichts zu essen. Und du tust dein Herz auf und du nimmst von dem, was du hast und gibst ihm zu essen, weil du ein Mann guten Auges bist. Und so sammelst du praktisch, natürlich soll man das dann nicht immer sortieren, so. In Pakistan gab es die Idee auch, das gibt es beim Moslem auch. Die denken, dass es zwei Engel gibt, einer sitzt links auf der Schulter und einer sitzt rechts auf der Schulter. Und wenn die dem Armen etwas geben, dann kann es sein, dass sie dann sozusagen darauf hinweisen, so auf die Seite, wo der Engel sitzt, der die Pluspunkte aufschreibt, dass der das jetzt bitte auch aufschreiben soll. Ne? So sollen wir das nicht machen. Wir sollen das einfach machen aus natürlich, weil Gott uns anrührt und weil es halt auch gut ist und weil der Brage hat Hunger. Ja? Und ein Mann guten Auges sieht Menschen und eine Frau guten Auges, die sehen Menschen in Not. Und Johannes sagt das mal so in seinem ersten Brief, Kapitel 3, wenn jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Darm und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Es geht zu sagen, es geht gar nicht. Du kannst nicht so leben, wenn du ein Mensch bist, der echt von Gott angerührt ist, dann hast du ein gutes Auge und du gibst ab. Sprüche 23,6 ist nicht das Brot eines Missgünstigen. Das ist dort das Brot eines bösen Auges. Ich habe die Verse weggelassen, der geht noch weiter, der lädt dich ein zum Essen und sagt, iss noch, nimm noch ein bisschen und so. Und dann sagt der Weise, glaub ihm nicht, der gönnt dir das nicht und du musst nachher wieder alles ausbrechen. Im Bild gesprochen, ja. Also jemand, der missgünstig ist, der will alles nur für sich eigentlich und gönnt keinem anderen das. Er ist für sich habgierig und gönnt dem anderen nichts. 28,22, wer habgierig ist, der Mann eines bösen Auges, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Das ist genau unser Text. Das ist die Zusammenfassung von unserem Text. Das heißt, Jesus lehrt in hier, er bergpredigt nichts Neues. Jesus war nicht nur Prophet, er war nicht nur König, gesalbter König und Herr der Welt. Er war nicht nur Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, er war auch Weisheitslehrer. Wenn man Jesu Lehren liest, merkt man, der war ganz tief zu Hause in den Weisheitsbüchern des Alten Testamentes. Das ist zum Beispiel auch Sprüche, das ist auch Prediger. Der Herr Jesus, der hat das praktisch verdaut und er redet so durchgesättigt vom Bibel, dass das ist einfach für ihn völlig klar. Und Wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Warum? Weil Gott das verhängt. Gott will, dass die Reichen zu Schanden werden an ihrem Vertrauen auf den Mammon. Deswegen gibt es Börsencrashs. Deswegen gibt es auch Krieg, wo Menschen alles verlieren. Gott setzt sein Wort um, sodass Menschen in dieser Welt nie sicher sein können, außer an einer Stelle, im Gottvertrauen. Alle anderen Dinge werden uns easy und über Nacht genommen. Es ist, wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Daniel 12, Vers 2. Der Herr Jesus sagt ja hier oben, wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Also man hat praktisch, so wie man jetzt lebt, wenn ich mit dem lauteren Auge lebe und gebe, dann wird mein Auferstehungsleib ein Lichtleib sein. Das ist die Idee, ist praktisch die Kernidee, was ist, was der Mensch sät, das wird er ernten. So wie du lebst, wenn du dein Auge verschließt, wenn Menschen Not leiden und du hilfst nicht, du könntest helfen, aber du hilfst nicht, dann erweist du dich als ein Mensch, der bewusst die Finsternis wählt. Du willst es nicht sehen, du verschließt dich und Gott gibt dir auf die Saat dieser Missgunst und dieser Habgier, alles nur für mich, gibt dir genau das. Du wirst in eine Existenz hineinversetzt in der Auferstehung, wo du nichts hast. Du wirst Hunger haben, niemand wird dich speisen. Du wirst Durst haben und niemand wird dich tränken. Du wirst das Verlangen nach Farbe, nach Licht, Herrlichkeit und Schönheit haben und du wirst nichts sehen. Du wirst schreien nach Gott und er wird sich nicht erbarmen. Wie groß wird die Finsternis sein? Du siehst das, Hass und Missgunst und Egoismus, und du bekommst das. Am Ende wirst du übrig gelassen mit dir selbst, ohne Erlösung und ohne Hilfe. Und deswegen ist es halt vernünftiger, dass du Schätze sammelst im Himmel. Dass du weißt, dieses Leben geht zu Ende. Irgendwann einmal stehe ich vor meinem Richter. Und wenn er in seiner großen Gnade das bewirken konnte, was er immer bewirken wollte, dass ich geliebt habe und vertraut habe und auf ihn gehofft habe, dann passiert das. Daniel 12, Vers 2. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Schaut euch den Nachthimmel an. Jeder einzelne von uns, der als Gläubiger lebt, angerührt vom Herrn, das tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern weil er uns geschnappt hat, im Herzen ergriffen hat. Wenn wir so leben, wir brauchen uns gar nicht den Kopf zerbrechen. Wir werden scheinen, sagt der Herr Jesus, dann werden die Rechten scheinen, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Jeder Otto-Normal-Christ. Stellt euch vor, der Friedhof in Rothenburg und die Gläubigen stehen auf am Tag der Auferstehung. Und wie viele Sonnen kommen da aus den Gräbern hervor? Ich finde den Gedanken cool. Ich finde das Thema heute wieder cool. Mir macht das Spaß, Leute. Warum macht man das? Du liebst den Herrn und dienst ihm allein. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jetzt wird's natürlich tief. Praktisch, der Herr Jesus sagt, du hast zwei Lebeweisen. Das eine ist Mammons Dienst, das andere ist Gottes Dienst. Und du kannst an der Stelle nicht sozusagen beiden dienen. Du kannst nicht auf zwei Pferden gleichzeitig reiten, wenn die auseinandergehen. Du musst dich für eins entscheiden. Und hier muss er sich eben entscheiden. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Also man hat hier die Wahl. Und jetzt stellen wir uns mal vor, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Also entweder er wird praktisch hassen und lieben ist hier auch bevorzugen und benachteiligen. Also den einen Herrn wird er bevorzugen und ihm dienen und den anderen wird er praktisch auf die zweite Stelle setzen und geringschätzen und ihm nicht gehorchen. Und entweder hat man den Herrn, dass man ihn liebt, dann schätzt man die Frage des irdischen Reichtums gering. Nein, der Herr sagt das so radikal. Wenn ich mir das ausgedacht hätte, hätte ich das nicht formuliert. Aber meine Aufgabe ist, das zu predigen, was der Jesus gelehrt hat. Von daher, oder es ist halt andersrum. Er sagt, du schaffst nicht beides. Wie kann man das jetzt praktisch in die Tat umsetzen? An einer Stelle merken wir sozusagen, wo uns der Schuh drückt. Wenn wir feststellen, dass wir uns Sorgen machen über irdische Dinge und dass permanent unser Sinn sozusagen in die Richtung geht, wie er hier sagt, Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, in diesen Bereichen und dass man sich da absichern will mit irdischen Maßnahmen, wenn das sozusagen meine Art ist, zufrieden zu sein für die Zukunft, dann kann es sein, dass da ein Problem ist. In Epheser 5, Vers 5 steht, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Das ist jetzt ein Brief von Paulus und er zitiert Jesus nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass er oft ohne Jesus zu zitieren, das, was Jesus lehrt, einfach schreibt. Und diese Idee, dass Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, das eine ist der wahre Gott, das andere ist ein Götze, ohne dass er das Wort Götze benutzt, aber das meint er. Und jetzt sagt Paulus praktisch genau das. Ein Habsüchtiger, der immer für sich selber will und sammeln will und aufhäufen will, der dient letztlich diesem Götzen. An anderer Stelle sagt er, die haben nichts in diese Welt reingebracht, derselbe Paulus, und können auch nichts mit hinausnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und neben der Kleidung, das Wort beinhaltet auch noch praktisch den Schutz, also auch da, wo man praktisch zur Nacht wohnt und Schutz, also man kann sagen Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, also ein Schutz vor dem Wetter und so weiter. Und das heißt, das ist sozusagen das, da sagt Jesus ja auch in unserem Text, Gott weiß, dass ihr das braucht. Gott weiß, dass ihr das braucht. Und vor Gott ist die Konsequenz, dass er sich kümmert. In 1. Petrus 5, Vers 6 steht, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Da habe ich jetzt mal nicht Luther 2017 zitiert, sondern Elberfelder von 1905, weil diese beiden, im Griechischen, diese beiden Sachen zusammenhängen. Die Demut unter Gottes Hand und die Sorge wegwerfen. Das heißt, wie demütige ich mich unter Gottes Hand? Indem ich die Sorge, die ich spüre in meinem Herzen, nehme und sie wie einen Ball wegwerfe. Wo ist der Ball jetzt? Dort. Oder die Last, wie eine Last. Ich nehme diese Last, die mich erdrückt. Ich nehme diese Sorge und schmeiße sie, ich wälze sie auf Gott. Und das Schöne ist, er ist besorgt für euch. Also Gott hat die offene Tür und hält die Hände aus, sagt, gib mir deine Sorgen. Und die Demut ist, dass ich sie auf ihn schmeiße und bei mir praktisch mit dem Besen wegkehre. Und das ist Glaube und das ist Demut. Das heißt, umgekehrt kann man sagen, wer seine Sorgen nicht auf Gott wirft, ist hochmütig. Das klingt komisch, aber das ist praktisch. Und das ist genau das hier in Matthäus 6. Der Kernpunkt ist, sammelt euch Schätze im Himmel und vertraut auf Gott, er kümmert sich. Nachdem du vertraust ihm, suchst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Nachdem allen trachten die Heiden, also Essen, Trinken, Kleidung und so. Nachdem allen trachten die Heiden. Und die Heiden sind ja in der Mehrheit. Die Heiden heißt die Völker. Das ist die Menschheit. Deswegen ist es völlig normal, dass zu allen Zeiten der Welt die Hauptaufmerksamkeit der Menschen dahin ist, dass sie sich absichern. Wir sind eben nicht Sperlinge und wir sind nicht Tiere, die das nicht planen, sondern wir haben als Teil unserer Intelligenz das Bedürfnis der Vorsorge. Und Jesus ist ja nicht gegen Vorsorge, er sagt nur, wo packst du es hin? Und letztlich, wo vertraust du drauf? Und wenn du das so machst, wie ich dir sage, das funktioniert. Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das Zufallen ist quasi der verborgene Urheber, der das zufallen lässt, ist Gott. Das ist hier verborgen gesagt. Gott kümmert sich. Sozusagen, ich sag's mal mit meinen Worten, du kümmerst dich um das, von dem du weißt, dass es Gottes Priorität ist. Und das Wichtigste für Gott ist das Reich Gottes, Vater unser, ne? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gleich nach der Bitte um die Heiligung des Namens. Das ist hat für Gott größte Priorität, dass das Reich Gottes kommt. Und du kümmerst dich darum, was Gott interessiert, und kümmerst dich um seine Gerechtigkeit, und dann kümmert er sich um das, was du brauchst. Und er ist nicht knauserig. Das ist dieses hundertfach, ja. Er ist nicht knauserig. Soll ich jetzt sagen, dass wir das erlebt haben? Ihr wisst ja, dass wir mal nach Pakistan gegangen sind und das alte Leben aufgegeben haben, ja. Wir haben das Haus behalten. Wir haben es vermietet. Und wir waren froh, nachher wieder einziehen zu können, und wir hatten im Urlaub, im Heimataufenthalt hatten wir immer die Dachwohnung. Die war klein. 65 Quadratmeter für 9 Leute ist nicht viel. Das war klein. Aber es war auch cool. Und Gott kann praktisch seine Pläne zuschneiden. Das Entscheidende ist nicht, der reiche Jüngling sollte alles verkaufen. Hätte das gemacht, hätte das große Los gezogen. Das sagt Jesus nicht jedem. Nicht jeder von uns muss alles verkaufen, was er hat. Aber ich denke, wir begreifen schon, Gott gibt uns Essen, Trinken, Kleidung und Wohnung, und manch einer von uns besitzt sein eigenes Haus. Schön, können wir dankbar sein. Aber die Frage ist, wo hängst du dein Herz dran? Und wir wissen genau, dass es möglich ist, sein Herz dran zu hängen und das wie ein Götzen zu pflegen. Und es ist möglich, dass man das, was man bekommen hat, einsetzt in Liebe, auch zum Nächsten, im Vertrauen auf Gott. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Du vertraust Gott, er weiß, was du brauchst, und er kümmert sich. Und ich habe das erlebt. Ich kann das jetzt nicht erzählen, will es nicht erzählen, aber ich habe das erlebt. Und es hat mich tief beeindruckt. Ich habe es jetzt Jahrzehnte erlebt. Und Gott ist fantastisch. Und was ich erlebt habe, wir haben die alten Freunde natürlich räumlich verlassen und auch alte Beziehungen aufgegeben und sind in ein Land gegangen und haben bei Null angefangen. Und Gott hat uns beschenkt und überreich beschenkt mit dem, was der Herr auch da verheißen hat. Du machst das Reich Gottes und Gerechtigkeit zu deiner Priorität, und er lässt dir zufallen, was du brauchst. Zu dem letzten Vers 34 habe ich das so formuliert: Sorge multipliziert die Plage der Tage, Gottvertrauen wälzt ihn auf ihn ab. Ich habe das im Abitur gemerkt, als ich ins Abitur ging. Da kann man sich einen Kopf zerbrechen, wie werden die Prüfungen und so weiter und so fort. Ich habe gelernt natürlich, ich war ja nicht doof. Ich habe mich vorbereitet, aber dann kommt ein Punkt, da kannst du immer noch mehr lernen und du kannst dich verrückt machen. Und dann, was bringt's, wenn du am ersten des Monats schon die Prüfung für den ganzen Monat hast, machst du dich fertig, ja? Wenn du die Last aller Prüfungen, die kommen, machst du dich fertig. Und wenn du sagst, jeder Tag hat vom Herrn bestimmt seine eigene Plage und die Last ist so, dass ich sie tragen kann, das ist gesünder. Es ist gesünder. Das habe ich damals entdeckt und das habe ich mir gemerkt. Und es ist auch cool, dem Herrn zu vertrauen. Also sammelt euch Schätze im Himmel. Warum machen wir das? Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn dein lauteres Auge macht deinen ganzen Leib Licht. Denn du liebst den Herrn und du dienst ihm allein. Du vertraust ihm, du suchst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Amen.